In der heutigen Folge erklären wir das Mining von Bitcoins, sprechen über die hohe Nachfrage beim Gold und erklären, warum sich die Preise dieser Anlageklassen im Augenblick auf Rekordniveau befinden.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, wir haben heute Dienstag, den 15.07. und hinter uns liegt eine, was die Datenlage angeht, verhältnismäßig unspektakuläre Woche. Allerdings nicht für alle Hosts dieses Podcasts. Grüße gehen raus an René, Anna und ganz besonders an Carlo.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja,
aber zur Erklärung, der gute René ist letzte Woche Dienstag passend zur Podcast-Folge Papa geworden. Und von daher dürfte der Gruß hier an der richtigen Stelle hoffentlich genehmigt werden.
Ja, aber schauen wir mal so in die vergangene Handelswoche. Die stand ja unter dem Eindruck eines fixen Termins des endenden 90-tägigen Zollmoratoriums. Entpuppte sich mal wieder als eine Art Dauerschleife neuer Zollankündigungen. Aber Lukas, dazu wirst du gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen.
Ja.
Für den DAX war es mit einem Plus von 1,73% jedoch wieder mal eine erfolgreiche Woche. Und der kleine Bruder, der MDAX, konnte sogar um 3,8% zulegen. Und damit liegen sowohl DAX als auch MDAX seit dem 01.01. mit über 21% vorn. Allerdings wurde am Freitag dann nach Börsenschluss das Dilemma der Zölle und der damit verbundenen Unsicherheit mal wieder sichtbar. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF kappte wegen der anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten seine Prognose für 2025. Das globale Bruttoinlandsprodukt werde im laufenden Jahr nach aktuellen Schätzungen weniger stark wachsen als bisher angenommen, teilte BASF relativ überraschend am Freitag nach Börsenschluss mit. Ja, dies sind insbesondere auf die Anfang April angekündigten US-Zölle und die daraus resultierenden Unsicherheiten am Markt wohl zurückzuführen. Ja, und der amerikanische S&P 500 und auch die Nasdaq sind nahezu unverändert aus der vergangenen Woche gegangen. Der S&P mit einem Mini-Plus von 0,05%. Der Technologieindex Nasdaq mit einem Plus von 0,12%. Ja, schaut man bei Technologie auf den bisherigen Jahresverlauf, scheint vielleicht die Trendwende vollzogen zu sein. Nachdem dieser Sektor im S&P 500 in den ersten 5 Monaten des Jahres mit minus 1,8% eine negative Performance erzielte, war der Sektor Technologie im S&P 500 im Monat Juni mit einem Zuwachs von fast 10% das Zugpferd im Index. Naja, und wo wir gerade beim Thema Technologie sind, darf der Bitcoin nicht fehlen. Für die Anleger in dieser Anlageklasse war es eine überaus erfolgreiche Woche. Der Bitcoin legte um 7,23% zu und notierte zwischenzeitlich bei über 120.000 US-Dollar je Bitcoin und damit auf Rekordniveau. Lukas, was war da los letzte Woche?
Ja, jetzt nicht zu Bitcoin wahrscheinlich, sondern zu den Zöllen, oder meinst du, die Bitcoins schon wohl?
Ja, sowohl als auch. Was hast du mitgebracht?
Also fangen wir vielleicht mal bei den volkswirtschaftlichen Daten an. Ich habe hier noch die Inflation stehen, die hatten wir letzte Woche angekündigt aus Deutschland. Die liegen wieder bei 2%. Tatsächlich sind die Energiepreise etwas zurückgekommen und auch die Nahrungsmittel sind nicht ganz so stark gestiegen. Treiber der Inflation war tatsächlich der Dienstleistungssektor. Und ansonsten waren da noch die guten Zölle. Warum? Also wann kommt mal wieder eine Woche ohne dieses Thema? Zwischendurch hatten wir ja mal ein bisschen Pause, aber ja, letzte Woche wurden einige Briefe in die Welt verschickt, bei denen es um die individuellen Zölle geht. Insgesamt waren es 14 Länder, darunter Japan und Südkorea mit 25%, Indonesien mit 32%, Thailand 36%, Südafrika 30%, aber ich will sie hier jetzt auch nicht alle einzeln vorlesen, ist auch wahrscheinlich recht uninteressant, weil eine Region hat gefehlt, und zwar Europa. Diese wurden dann, du hast es gerade schon gesagt, am Freitagabend dann veröffentlicht. Allerdings war die Börse da schon im Wochenende, deswegen hat man auch da den guten Wochenplus gesehen. Und gestern hat man es dann ein bisschen gemerkt, aber vielleicht mal ganz kurz, die Zölle für Europa 30% und damit gleich auf mit Mexiko, die ebenfalls 30% bekommen haben. Und tatsächlich gestern relativ locker aufgenommen. Also ich glaube 0,5% im Minus. Gestern insgesamt jetzt zwar kein guter Tag gewesen, aber dann doch auch nicht ein so schlechter Tag. Wahrscheinlich erwartet man hier vielleicht im Nachgang auch doch nochmal ein paar Verhandlungen bis zum 1.8.
Ja, ja.
Ansonsten hat die Europäische Kommission ja auch schon die ein oder anderen Zölle vorbereitet, die dann ab dem 1.8.
Ne? Ja. Aber der Markt scheint sich eher auf so einen Deal einzurichten. Ne?
Ja, ja. Und zu Bitcoin, und das ist eine Besonderheit in dieser Folge, haben wir uns im Mittelteil mal nicht für zwei Unternehmen entschieden, sondern für zwei Assetklassen, die aktuell immer mehr in den Fokus geraten. Die eine mehr als die andere war es schon. Die Rede ist von Bitcoin und Gold. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob du schon den Wochenschluss quasi abgehakt hast, dass ich da schon mit starten soll? Oder?
Nein, wenn ich nochmal kurz den Rückblick abbinde.
Wolltest du nur die beiden Infos
machen? Ja, da fehlt noch der Blick aufs Gold, genau. Und die Feinunze verteuerte sich in der vergangenen Woche um 0,94%. Damit liegen die beiden von dir genannten Anlageklassen Bitcoin und Gold seit dem 01.01. jeweils mit gut 27% gleich auf, mit plus 27%. Die Hintergründe, warum das so ist, da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen oder einen gewissen Vergleich machen.
Mhm.
Vorher nochmal ein Blick auf die Zinsen. Bei den Bundesanleihen stieg die Rendite der 10-Jährigen um 12 Basispunkte auf 2,7%. Bei den US-Treasuries ging es um 3 Basispunkte auf 4,34% nach oben. Und vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch erwähnenswert, dass der US-Dollar in der vergangenen Woche nicht weiter zum Euro verloren hat. Insgesamt verzeichnete der Bloomberg-Dollar-Index, also dieser Index misst das Verhältnis von 6 Währungen im Vergleich zum US-Dollar, da gab es in der letzten Woche die stärksten Kursgewinne seit Februar. Ob das schon die Trendwende ist, ich bin mal gespannt, wir werden sehen. Ja, und wir möchten uns, wie Lukas gerade schon gespoilert hat, jetzt mit den beiden Währungsalternativen Gold und Bitcoin beschäftigen. Lukas, du hast dir den One beim digitalen Gold etwas genauer angeschaut. Mhm. The stage is yours.
Ja, vielen Dank. Ist einfach auch dem geschuldet, dass wir, hatten wir letzte Woche auch schon angekündigt, eine etwas ruhigere Woche. Diese Woche wird es ja wieder voller bei den Berichtssaisonen. Aber dann nutzen wir die Woche doch mal, um einen kurzen Deep Dive in unter anderem Bitcoin zu machen. Zu Ehren der, ich glaube gestern war es oder vorgestern, 120.000 US-Dollar Jubiläum. Und ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal ganz von vorne an. Viele kennen vielleicht die Historie von Bitcoin auch nicht. Und wie gesagt, schon kurzer Deep Dive. Bitcoin hat tatsächlich eine gar nicht mal so lange Historie, aber dann doch vielleicht etwas länger, als die ein oder anderen sie vermuten. Bitcoin gibt es seit 2008 und wurde von einer Gruppe oder einer Person namens Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Das sogenannte White Paper damals zielte darauf ab, unabhängig von den zentralen Stellen und Banken zu werden und ein dezentrales Netzwerk aufzubauen. Damals war nämlich die Bankkrise ausschlaggebend und auch damals stand schon fest, dass der Bitcoin bei 21 Millionen Bitcoins Schluss ist und mehr Bitcoins wird es nicht geben. Übrigens auch ganz interessant, Satoshi Nakamoto ist seit heute unbekannt. Keiner weiß, wer es ist oder welche Gruppe es ist. Und es gibt zwar ganz, ganz viele Gerüchte um diese Person, aber bisher weiß man wirklich immer noch nicht, wer es wirklich war. Und ansonsten, neben den 21 Millionen Bitcoins, muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen, dass etwa 14% davon entweder verloren sind oder noch nie bewegt worden sind. Verlorene Bitcoins, muss man so verstehen, die liegen dann vielleicht auf irgendwelchen Festplatten oder Ledgers auf der Müllhalde. Der ein oder andere kennt die Story. Ich glaube, der Mann sucht immer noch seine Festplatte, die er damals wohl irgendwie versehentlich abgegeben hat, an die Müllabfuhr. Oder halt an die Person, die ihr Passwort vergessen haben. Da gibt es auch eine Person, die war, glaube ich, auch schon mal bei Galileo, wurde interviewt, dass halt nur noch ein Versuch da ist. Und wenn er den falsch eingibt, sind die Bitcoins dahinter, die ein paar Millionchen wert sind, vielleicht auch schon Milliarden, weg. Und noch nie bewegt, so auch die Wallet von Satoshi Nakamoto, dem tatsächlich insgesamt 5,4% der aktuell gesamten Bitcoins gehören. Und die liegen auf der Wallet, die noch nie bewegt worden ist. Aber vielleicht mal von vorne, wie entsteht überhaupt so ein Bitcoin, wie geht er in den Umlauf? Wir haben gerade schon gesagt, 21 Millionen gibt es oder soll es auf Dauer nur geben, mehr gibt es dann auch nicht. Und Ein Bitcoin entsteht nämlich nicht in einem Drucker oder von irgendwelchen Zentralbanken, die irgendwelche Geldmengen bestimmen können, sondern beim Mining. Und das muss man sich so vorstellen, dass wenn ich jetzt André Bitcoins schicke und ich muss auch nicht einen ganzen Bitcoin verschicken, sondern der Bitcoin ist sehr, sehr skalierbar, sehr teilbar in sogenannten Satoshis. Ein Satoshi ist 0,00000001 Bitcoins, also nach dem Komma kommen 8 Nullen und dann kommt eine 1. Und wie geht's weiter? Ich schicke jetzt André Bitcoins und diese Transaktion wird in sogenannten Blöcken gesammelt. Und diese Blöcke sind öffentlich einsehbar. Also jede Transaktion kann eingesehen werden. Und hier steht zwar jetzt nicht André Bünker und Lukas Loka, sondern es sind pseudonymisierte Nummern, so eine Art Kontonummer, aber die ändert sich dann nicht mehr. Wenn dieser Block dann jetzt langsam sich mit Transaktionen füllt, weil ich ja nicht der Einzige bin, der André jetzt Bitcoins schickt, sondern halt überall weltweit Transaktionen stattfinden, dann wird dieser Block der Blockchain angehangen. Das passiert dann, wenn ungefähr 10.000 Transaktionen in diesem Block gesammelt werden. Und das Anhängen an die Blockchain, das macht nicht eine bestimmte Person, sondern das machen quasi ganz viele gleichzeitig. Die versuchen es zumindest, weil das Ziel ist, den Block zu verschlüsseln mit einer richtigen Nonce. Und die muss teilweise aus der Nonce von dem vorherigen Block bestehen, sodass die halt aneinander gehören. Und beim Bitcoin ist es so, dass alle gleichzeitig versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Und der Schnellste schafft es quasi. Deswegen ist es auch so ein Stromschlucker, wie man immer mal wieder hört, weil die Leute, die es ja nicht schaffen, haben ja trotzdem Energie aufgewendet. Da gibt es andere sogenannte Konsensmechanismen, die etwas nachhaltiger sind, aber das packen wir jetzt in diesen kurzen Deep Dive nicht an. Und der Miner, der es dann als erstes schafft, den Block der Blockchain anzuhängen, der bekommt eine Belohnung und die Belohnung sind Bitcoins. Aktuell 3,125 Bitcoins. Bei einem Kurs von knapp 100.000 oder 120.000 US-Dollar, also schon einiges. Es waren aber auch schon mal mehr. Es waren mal 50 Bitcoins, die ich bekommen habe. Die Belohnung wird aber über die Jahre immer kleiner, bis dann auch irgendwann Schluss ist oder nie Schluss ist, weil ich kann immer wieder halbieren, weil vielleicht auch schon der ein oder andere gehört, wenn insgesamt 210.000 Blöcke der Blockchain angehangen worden sind, dann halbiert sich die Belohnung. Die Rede ist von dem sogenannten Halving. Man kann sagen, circa alle 4 Minuten ist ein Block angehangen und somit hört man dann immer mal wieder 4 Jahre. Ist aber nicht immer genau 4 Jahre, sondern erst dann, wenn 210.000 Blöcke angehangen sind. Das letzte Halving war am 20.04.2024.
Ja, ist doch dein Geburtstag, oder nicht?
Ah, welch ein Zufall, das stimmt. Ja. So super, schönes Datum. 20.04. Und das führt dann natürlich dazu, dass insgesamt das Minen von Bitcoins auch so ein bisschen eigentlich sich nur lohnt, wenn ein bestimmter Preis am Bitcoin liegt. Weil man hat auf der anderen Seite ja einen Aufwand, die Energie, die man benötigt, um die Bitcoins zu minen. Und deswegen hört man hier und da auch, dass eigentlich irgendwo so schon eine Untergrenze vom Bitcoin da sein muss, weil sonst wird gar nicht mehr gemeint. Und jetzt ist natürlich immer so die Frage der Sicherheit, wie hackbar oder wie sicher ist das Ganze? Also ich habe jetzt André Bitcoins geschickt und jemand möchte diese Transaktion jetzt verändern, ist vielleicht jetzt auch schon 1-2 Jahre her, als ich dir was geschickt habe. Und um das zu ändern, muss er A, den Block dann natürlich auch die Transaktion ändern, damit ändert sich dann auch die Nonce, die muss er dann wieder neu verschlüsseln. Blöd nur, wenn die Transaktion ein bisschen länger her ist, weil da muss er ja die Blöcke danach auch alle ändern. Das ist schon Punkt 1, ein Riesenaufwand. Wenn er das dann machen möchte, benötigt er für jede Transaktion oder jede Änderung 51% des gesamten Rechenleistung oder 51% Zustimmung. Und um die zu bekommen, muss er natürlich 51% der Computer, der Data Centers weltweit irgendwo übernehmen. Also er braucht ja diese Rechenleistung. Wenn er die jetzt selber aufbringt, dann besteht die andere Rechenleistung ja immer. Das kann man ganz gut, ich weiß, es wird technisch und es tut mir auch leid, das kann man ganz gut an der sogenannten Hashrate ableiten. Die Hashrate zeigt an, wie viel Rechenleistung gerade aufgebracht wird, um Bitcoins zu minen. Und wenn sich natürlich dann dieser Hacker mit der Rechenleistung immer weiter hochtreibt, dann treibt er diese Hashrate ja auch automatisch hoch. Das macht die Sache noch schwieriger. Insgesamt kann man sagen, dass es utopisch schwierig ist und deswegen auch noch nie vorgekommen ist. Teilweise hört man hier und da was, dass es unhackbar ist. Nicht ganz richtig, weil, wie gerade erwähnt, ist es theoretisch möglich, aber halt eigentlich undenkbar.
Und ja, im Zusammenhang mit Quantencomputern wird das häufiger mal in Frage gestellt, ob es unhackbar ist. Ne?
Ja, es ist eine spannende Diskussion. Vielleicht irgendwann möglich, mit den Quantencomputern, die es aktuell da gehandelt werden, auch die Werte an der Börse, ist es noch nicht machbar. Was gehackt werden kann, sind natürlich dann die Krypto-Wallets, die bei den Krypto-Anbietern liegen. Das ist auch hier und da auch schon mal vorgekommen. Deswegen sollte man unbedingt darauf achten, je nachdem, wie viel Gelder dann auch hier investiert werden, die vielleicht auch unterschiedlich zu lagern. Aber das ist ein anderes Thema. Die Performance von Bitcoin nach dem Halving ist nämlich immer sehr, sehr gut gewesen. Das Halving 2016, danach hat der Bitcoin gute 1223% gemacht. Nach dem Halving 2020 658%. Und das letzte Halving, wie gerade schon gesagt, im April 2024, seitdem hat der Bitcoin auch wieder 66% gemacht, weil dadurch natürlich der Bitcoin immer seltener. Das Angebot ist begrenzt. Und 2140 ungefähr dürfte man dann sagen, sind alle Bitcoins auf dem Markt. Allerdings muss man dazu sagen, jetzt sind es auch schon 19,9, also knapp 20 Millionen Bitcoins im Umlauf. Und insgesamt Begrenzung auf 21 Millionen, knapp 14%, die fehlen. Das führt natürlich dann immer weiter dazu, dass es immer knapper und begrenzt wird. Und die Nachfrage steigt international gerade ziemlich stark. Wir haben auf der einen Seite Michael Saylor von MicronStrategy, der fleißig nachkauft. Dann haben wir aber auch Staaten und
aus dem Investmentbereich ist er wahrscheinlich auch, ne?
Genau, wir haben die Bitcoin-ETFs, die natürlich ziemlich stark auch an Wert gewachsen, also Zuwachs, viel Gelder geflossen sind. Die steigen stark, weil dann auch natürlich der Zugang für die normalen Privatkunden irgendwie da ist. Aber wir haben natürlich, deswegen nochmal eben kurz sortieren hier, wir haben die Staaten, wir haben Donald Trump, der eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA verkündet hat. Die haben bereits jetzt knapp 207.000 Bitcoins. Offiziell gibt es dann noch Bhutan und El Salvador. Aber es gibt natürlich auch inoffiziell weitere Staaten, die Reserven haben. China zum Beispiel soll 194.000 Bitcoins halten, also gar nicht mal so weit weg von den USA. Und auch zum Beispiel die Ukraine hält knapp 46.000 Bitcoins. Deutschland hat 2024 knapp 50.000 Bitcoins gehabt, konfisziert damals. Und die dann aber im Juni letzten Jahres zu knapp 52.944 Euro pro Bitcoin verkauft. Aktueller Geschäft. Eurokurs knapp 100.000, lasse ich dann mal so stehen. Dazu kommt die Flucht aus dem Dollar, die Gelder fließen auch in den Bitcoin und auch in den USA tut sich da gerade echt einiges, gerade in dieser Woche. In der sogenannten Crypto Week werden in den USA einige Kryptogesetze vorgestellt und verabschiedet und auch diskutiert. Drei Stück sind gerade so genannt worden. Einmal der Genius Act, bei dem es um einen Rechtsrahmen rund um die Stablecoins geht. Stablecoins haben wir in Folge 120 mal genauer vorgestellt, verweise ich mal darauf. Dann zweites der Clarity Act, der regelt, wann ein Token ein Rohstoff ist und wann nicht. Und eine Abgrenzung zwischen der Börsenaufsicht und der SFTC, der Börse, oder Börsenaufsicht für Rohstoff und Devisen und damit auch für Bitcoin, soll passieren, also eine Abgrenzung. Und ein Anti-CBDC, welcher untersagt, dass die Fed einen eigenen Stablecoin auflegen darf, um auch die Privatsphäre der Bürger zu schützen. Weil sollten die natürlich einen eigenen Coin auflegen, könnten sie jeden Zahlungsschritt nachverfolgen. Und deswegen hat man hier ein P vorgesetzt. Und Bitcoin hat insgesamt inzwischen schon wohl einen Stellenwert erreicht und große Akzeptanz. Daher sind die Bedenken, die es eine Zeit lang auch mal gab, dass es eigentlich nur 0 oder 100 gab, eher in den Hintergrund gerutscht. Offensive Anleger sieht man ganz viel, legen inzwischen schon immer mal wieder eine strategische Beimischung von Bitcoin auch in ihr Depot, neben Gold dann zum Beispiel. Und auch wenn Bitcoin damals als Ersatzzahlungsmittel aufgelegt worden ist, erfüllt es diesen Zweck eigentlich nicht mehr. Was aber auch völlig okay ist, weil ja, inzwischen eher eine Wertaufbewahrung ist. Und hier gibt es Meinungen und ja, die kann man, glaube ich, auch irgendwie verstehen. Solange es eine Inflation geben wird und auch eine steigende Geldmenge, so wird der Bitcoin dann auch weiter an Bedeutung gewinnen. Und schaut man sich die Geldmenge mal an und legt da den Bitcoin-Kurs drüber, dann sieht man hier auch einen sehr interessanten Gleichlauf. Kursziele gehen von 1,5 Millionen pro Bitcoin, aber es gibt auch Kursziele von 13 Millionen von Michael Saylor pro Bitcoin. Und ich denke mal, bevor wir da sind, sehen wir erstmal die 150.000. Und bis dahin werden wir mit Sicherheit vielleicht den ein oder anderen kleinen Deep Dive Krypto nochmal wieder machen, vielleicht dann auch zu einem anderen Kryptowert. Aber ja, so viel zu mir. War jetzt, glaube ich, eine Menge. Ich gucke mal auf die Zeit. Ja, wird vielleicht eine längere Folge. Kommen wir zum Gold. Ich gebe das Mikrofon ab.
Ja, danke, Lukas. Gold ist ein korrosionsbeständiges Metall. Das kann von Luft, Wasser und Säure nicht angegriffen werden. Gold ist extrem dehnbar und gehört zu den besten Leitern von Strom und Wärme. Und Gold hat gegenüber Bitcoin einen jahrhundertelangen Vertrauensvorsprung im Bereich Geldaufbewahrung. Ja, und der Goldpreis, ja, ist auch hoch, rekordhoch, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen in den letzten Wochen, Monaten. Und der ergibt sich ja bekanntlich aus Angebot und Nachfrage, also aus der Handelsaktivität der wichtigsten staatlichen und nicht staatlichen Goldkäufer und Verkäufer. Dazu gehören Geschäftszentralen, Notenbanken, Goldminenbetreiber, Raffinerien, Juweliere, Goldfonds, Investmentfonds, ja, und andere große Anleger oder Spekulanten. Und der globale Goldmarkt, der ist überwiegend so im OTC-Markt unterwegs, also ein Markt, der ja ohne Vermittlung einer Börse handelt. Dort wird gekauft und verkauft mit einer Abwicklungsfrist von 2 Tagen und daraus resultiert dieser Spotpreis, den man so in den Medien immer sieht. Ne? Ja. Den Börsenmedien, da wird ja immer so der Gold-Spotpreis genannt. Den Goldmarkt an sich, den gibt es streng genommen nicht. Stattdessen gibt es weltweit mehrere Orte von Bedeutung, wo Gold gehandelt wird. Da aber in unserer heutigen Welt alles vernetzt ist und Informationen überall zeitgleich in Sekundenschnelle verfügbar sind, kann man schon pauschal so ein bisschen von einem globalen Goldmarkt sprechen. Und schauen wir uns die letzten 15 Jahre mal an, hat Gold in Euro gerechnet in den letzten 15 Jahren einen Zuwachs von 880% genommen. Das sind durchschnittlich 9,4% und da stellt sich doch die Frage, warum das so ist oder so war und viel wichtiger, ob es so weitergeht. Und der Hauptgrund, da kann ich mich dir, Lukas, nur anschließen, ist, auch Gold ist begrenzt. Bis Ende 2024 wurden 216.265 Tonnen gefördert und jährlich kommen nur 3.600 Tonnen hinzu. An dieser Stelle kommen dann die Minen ins Spiel, aber dazu später noch ein Satz. Wenn man sich die global zur Verfügung stehende Menge mal vorstellen möchte, dann entspricht das einem Würfel mit einer Kantenlänge von 22,37 Metern. Also mehr Gold gibt es nicht.
Ist nicht viel.
Hört sich erstmal nicht viel an.
Nee.
Ja, also nochmal, 3.600 Tonnen neu plus das, was aus dem Bestand verkauft wird, trifft auf Nachfrage und die Nachfrage 2024 lag bei gut 4.550 Tonnen. Na, das kommt aus den Bereichen Schmuck, hauptsächlich aus Indien und China, das waren 1.877 Tonnen, industrielle Nachfrage 326 Tonnen, der Investmentbereich hatte Nachfrage 1.180 Tonnen und die Notenbanken lagen bei einer Nachfrage von 1.045 Tonnen. Während die Nachfrage aus den Bereichen Schmuck und Industrie relativ stabil ist, nimmt die Nachfrage aus den Bereichen Investment und Zentralbanken eigentlich stetig zu. Die Zentralbanken treten mittlerweile sehr kontinuierlich auf der Nachfrageseite auf. Die Nettoankäufe liegen mittlerweile bei über 1.000 Tonnen pro Jahr, denn die Notenbanken, du hast es gerade gesagt, USA denkt über eine strategische Währungsreserve in Bitcoin nach. Die nutzen Gold schon über viele Jahre als Währungsreserve. Im letzten Jahr führten Polen, Indien und China das Ranking der Zentralbanken an, also die meisten Käufe getätigt haben. In 2023 waren es China, Polen und Singapur. Und gerade die BRICS-Staaten haben in den letzten Jahren die Reserven ausgebaut und parallel den Anteil der US-Staatsanleihen abgebaut. Es erfolgte eine wirtschaftspolitische Entkopplung zahlreicher Länder vom US-Dollar. Und es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung auch ein Stück weit anhält. Schauen wir nur mal auf China. Während die USA, Deutschland, Italien oder auch Frankreich über 70% der Währungsreserven in Gold halten, waren es bei China Ende 24 gerade mal circa 6%. Und jeder von uns kann sich vorstellen, dass eine weiter hohe und sogar noch zunehmende Nachfrage der Notenbanken dort sehr realistisch ist. Und das merkt auch Amerika. Zitat Donald Trump, jedes Land, das sich der antiamerikanischen Politik der BRICS anschließt, wird mit einem zusätzlichen Zollsatz von 10% belastet, verkündete Trump jüngst auf seinem Online-Sprachrohr True Social.
Waren es 10 oder 100? Oder waren die 100 jetzt bei Russland?
Ja. Trump hat den Ländern zum Jahresbeginn bereits Zölle in Höhe von 100% gedroht.
Ah, okay, deswegen hatte ich die, ja.
Ja, sollten sich vom Dollar als internationales Zahlungsmittel abwenden.
Okay.
Ja. Ja. Also die merken schon, die Amerikaner.
Ich glaube, die 100 waren jetzt auch sogar nochmal in Diskussion bei Russland, aber...
Ja, anderer Zusammenhang.
Ne? Ja,
naja, zusammengefasst, also mehr Nachfrage bei begrenztem Angebot, es deutet auf steigende Preise hin. Dazu kommt das Wachstum der Geldmenge, das hast du, Lukas, gerade auch beschrieben. Notenbanken können ja einfach Geld drucken, haben sie in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht. Mehr Geld ist verfügbar bei begrenztem Goldangebot, heißt steigende Preise. Und Gold als sicherer Hafen bei geopolitischen oder wirtschaftlichen Krisen, hohe Unsicherheit haben wir nach wie vor. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in dieser Gemengenlage weiterlaufen, bei begrenztem Angebot steigende Preise. Naja, und von diesen steigenden Preisen profitieren auch die Goldminen. Liegen die Kosten für die Förderung einer Unze im Beispiel mal bei 2000 US-Dollar, hat das Minenunternehmen bei einem Goldpreis von 2500 US-Dollar einen Gewinn je Feinunze von 500 Euro oder Dollar. Dollar sind es ja. Steigt der Goldpreis dann auf 3000 US-Dollar, also um 20%, erhöht sich der Gewinn auf 1000 US-Dollar je Feinunze.
Verdoppelt.
Also 100%. Also da ist ein enormer Hebel drin auf dem Weg nach oben.
Gleich,
genau.
Ja.
Mhm. Und Gold und Goldminenaktien sind eng miteinander verbunden, entwickeln sich jedoch nicht immer im Gleichschritt. Seit dem Beginn der Aufwärtsbewegung im Rahmen der geopolitischen Spannung und einer zunehmenden hohen Zentralbanknachfrage verstärkte sich allerdings auch das Interesse an diesen Goldminenaktien. Insbesondere aufgrund der gerade beschriebenen Gewinnhebelwirkung bei steigenden Goldpreisen. Naja, aber neben Gold sollte man auch den Blick auf die Edelmetalle Silber, Platin und Palladium werfen. Platin ist da aktuell der Star im Trio der Weißmetalle und liegt im aktuellen Jahr mit ungefähr 50% vorne. Ja, stellt sich die Frage, Lukas, was ist denn besser, Bitcoin oder Gold?
Tja, ich würde sagen, sowohl als auch.
Ja. Letztendlich haben begrenztes Angebot.
Haben wir beide.
Steigende Nachfrage haben wir auch beide.
Beide.
Vertrauen, würde ich sagen, ist beim Gold besser, oder?
Ist Gold höher.
Ja.
Definitiv.
Aufbewahrung, Transport?
Da liegt Bitcoin wahrscheinlich vorne, weshalb auch sowas dann auch Sinn macht, beizumischen. Also für große Staaten, weil halt der Verkauf und Kauf deutlich einfacher ist als die Lagerung von Gold. Ja.
Also höchstwahrscheinlich werden beide Asset-Klassen nebeneinander dauerhaft in der Asset Allocation zu finden sein, oder?
Ich hätte gesagt, offensive Anleger, die trotzdem ein bisschen Diversifikation in ihrem Portfolio wollen, was ja auch Sinn macht, denkt wahrscheinlich auch viel über den Bitcoin nach, was man auch sieht, aber nebeneinander ist wahrscheinlich mit die wahrscheinlichste Antwort.
Ja, genau. Okay, ja, so viel zum kurzen Deep Dive in die zwei Währungsalternativen.
Sollten da noch Fragen sein, meldet euch gerne.
Kommen wir zum Ausblick.
Ausblick?
Ausblick.
Oder regional? Sollen wir regional skippen?
Wie lange sind wir?
27 Minuten, wir holen den regionalen
Schaffen wir?
Komm, schaffen wir. Was haben wir? Wir haben spannende Neuigkeiten aus Münster. Und zwar hat die Westfalen AG, jeder kennt sie, die Tankstellen, im letzten Geschäftsjahr einen Rekordgewinn von knapp 103,5 Millionen Euro eingefahren. Das sind tatsächlich satte 30 Millionen mehr als im Vorjahr. Grund war tatsächlich ein Verkauf, und zwar des alten Standorts in Münster, Gremmendorf. Und trotzdem hatte der CEO Dr. Thomas Perkmann tatsächlich betont, dass auch ohne den Verkauf ein Rekordergebnis erzielt worden wäre. Gute Neuigkeiten. Was zurückgegangen ist, sind die Investitionen. Vorher waren es 92,2 Millionen, jetzt sind es nur noch 69,2 Millionen, also etwas zurückgegangen. Liegt aber einfach daran, und das erläuterte Perkmann dann auch nochmal, sie würden gerne mehr investieren, aber bürokratische Hürden und langwierige Prozesse bremsen tatsächlich total. Und stattdessen werden dann Investitionen ins europäische Ausland gelagert, wie zum Beispiel Frankreich und Belgien. Geschäftsfelder, ich glaube, jeder kennt die Tankstellen. Die haben natürlich auch Gase noch, wie die Mobilität, Tankstellen zählen dann unter Energie, verkaufen Energie. Ganz spannend erwartet man vielleicht nicht. Das ist Thema Respiratory Home Care. 500 Mitarbeiter, die sich um Patienten kümmern mit Atemtherapien. Du hattest gesagt...
meine Oma hatte auch damals eine Sauerstoffflasche von Westfalen da stehen.
Ja. Großes Sorgenkind in den Bereichen ist Wasserstoff. Zukunftsthema war es, jetzt Sorgenkind. Und die Preise für grünen Wasserstoff sind astronomisch. Und die Ziele für 2030 eigentlich unerreichbar. Aber dennoch insgesamt Rekordergebnis, positive Nachrichten aus Münster. Und jetzt sind wir beim Ausblick.
Ziele 2030 hast du, da sind wir ja schon beim Ausblick. Ja, genau. Was kommt von volkswirtschaftlicher Seite? Heute um 11 Uhr haben wir Daten der ZDW, Konjunkturausblick. Heute Nachmittag halb drei kommen die Verbraucherpreise aus Amerika. Am kommenden Mittwoch, jetzt morgen, Industrieproduktion aus den Vereinigten Staaten. Am Donnerstag haben wir dann nochmal finalen Verbraucherpreise aus Europa. Am Nachmittag dann die Einzelhandelsumsätze und der Philly-Fed-Index. Und am Freitag wird es dann nochmal ganz interessant, nochmal die Verbraucherpreise aus Japan. Ne, die Inflation steigt ja so ein bisschen in Japan, auch entscheidend fürs Zinsniveau, für die Zinspolitik der Japaner. Und am Nachmittag das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Und auf Unternehmensseite, da wird es auch wieder interessant. Es geht wieder los. Die Berichtssaison startet. Genau. Wir haben heute Zahlen von JP Morgan, Citi, BlackRock, Wells Fargo, State Street, BNY. Morgen kommen dann ASML, Johnson & Johnson, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Alcoa. Am Donnerstag ist der Kalender voll mit ABB, GU Aerospace, Netflix, Novartis, PepsiCo, TSMC, US Bancorp und am Freitag dann noch American Express, 3M und Charles Schwab. Und sehr wahrscheinlich habe ich auch so ein paar noch geschlabbert, aber das sind so
die. Aber die du jetzt genannt hast, muss ich die alle kennen?
Solltest du.
Ja, okay, ja. Dann reden wir gleich weiter.
Okay. So viel zum Ausblick.
Ja, dann sind wir am Ende der Folge. Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de oder auch Fragen zu den Themen, die heute thematisiert worden sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.